Okay, kommen wir zum nächsten. Sie sind stolz auf Dinge, für die Sie sich schämen müssten. So, und jetzt geht es ganz tief ans Eingemachte, Leute. Es ist mir jetzt so wichtig, was wir jetzt besprechen, weil das wirklich eine Dynamik ist, die wir unbedingt verstehen müssen, weil sie in unser aller Leben läuft, wir sie oft nicht verstehen, aber sie läuft und sie beprägt so viel in unserem Leben. Was meint Paulus? Sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich schämen müssen. Paulus dreht sich hier um die Frage, worauf bist du stolz? Und jeder von uns muss auf etwas stolz sein. Ihr erinnert euch an den Schirmständer. Jeder von uns braucht es, dass der Schirmständer gefüllt ist. Jeder von uns braucht Selbstwert. Jeder von uns braucht Selbstachtung. Jeder von uns braucht etwas, um mit erhobenem Haupt und mit Würde durchs Leben gehen zu können. Du brauchst es, ich brauche das, jeder braucht das. Wir brauchen das, auf was stolz zu sein. Jetzt ist die Frage, auf was bist du stolz? Auf was bist du stolz? Ich möchte mit euch kurz ein Lebenszeugnis angucken, auch von dem Paulus. Der hat an einer Stelle aufgeschrieben, wie er an der Stelle eine radikale Wende hatte bei der Frage, auf was ist er stolz? Das steht hier in Philipper 3. Ich könnte, sagt er da, weit größeres Selbstvertrauen, oder man könnte auch Stolz einsetzen, weit größeren Stolz haben als alle anderen. Wenn andere Grund haben, auf ihre eigenen Anstrengungen zu vertrauen, gilt es für mich erst recht. Denn ich bin das Kind einer rein jüdischen Familie, die zum Stamm Benjamin gehört. Ich wurde mit 8 Tagen beschnitten. Wenn es also einen wahren Schwaben, einen wahren Juden gab, so bin ich einer. Und nicht nur das, ich gehörte zu den Pharisäern, die den strengsten Gehorsam gegen das jüdische Gesetz fordern. Die Gemeinde habe ich unerbittlich verfolgt und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemand was nachsagen konnte. Also der Paulus sagte, ich hatte allen Grund, mit ganz hoch erhobenem Haupt durchs Leben zu gehen. Ich kam aus guter Familie, mit einer lupenreinen Abstammung, auf die ich stolz sein konnte, denn ich hatte einen super hohen Status in der Gesellschaft. Ich war richtig angesehen, ja damals waren die Pharisäer, die waren hoch angesehene Leute. Ich habe es auch noch richtig durchgezogen, ich habe es alles super ernst genommen. Ich war da auf einem Trip, wo ich absolut überzeugt war, auf der richtigen Seite zu stehen. Also ich habe alles dafür getan, um richtig stolz sein zu können auf mich und auf mein Leben. Und ich war das auch. So, das heißt, er war überzeugt, was ich leiste in meinem Leben, darauf kann ich stolz sein. Ja, wenn wir auf unser Auto zurückkommen, er hatte ganz stark, Leistung war sein Ding, darauf war er total stolz. Ja. Und so funktioniert bei uns allen unser Leben von Haus aus. Wir sind mit Leistungen unterwegs und wir haben ja immer gesagt, wir haben hier diesen Tank. Und wenn wir mit Leistung unterwegs sind, dann warten wir, dass unser Tank gefüllt wird mit Bewunderung von Menschen. Ja? Du leistest was und dann gucken, sehen das die Menschen, oh wow, der hat Abitur. Oh wow, der hat im Sport das Tennisturnier gewonnen. Oder wenn du selber nicht kannst, dann die Eltern. Mein Bub hat das Tennisturnier gewonnen. Ja? Und trainier mehr, damit ich stolz sein kann. Ja, kennt ihr vielleicht. Und so funktioniert unser Leben. Vielleicht ganz unbewusst, vielleicht denkst du nie drüber nach. Aber wir sind unterwegs, um was zu leisten, damit wir von Menschen bewundert werden. So war das beim Paulus, so ist es bei uns. Und wenn unser Auto so fährt, kommt da hinten was raus, Abgas, und man könnte das im Bild nennen, Stress und Stolz kommt hinten raus, weil das ist ja ganz schön stressig, dauernd das Leben so zu führen, dass die anderen einen bewundern. Immer die Fassade aufrechterhalten, immer der Beste sein, immer halt alles tun, damit man bewundert wird. Ist ganz schön stressig, aber wenn ich es geschafft habe, dann kann ich so richtig stolz sein auf das, was ich geleistet habe. Ich habe das geschafft und du nicht, ja? So sind wir von Haus aus unterwegs, manche mehr, manche weniger. Aber das ist die Dynamik, die, wenn wir ehrlich sind, in unser aller Leben aktiv ist. Und Paulus sagt, wenn du mit dem Kreuz lebst, kann diese Dynamik durchbrochen werden. Können wir nochmal lesen, sein Zeugnis geht ja weiter. Er sagt, früher hielt ich all meine Leistungen, all meinen Status, das hielt ich alles für außerordentlich wichtig. Aber jetzt betrachte ich sie als wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich weiß übrigens nicht, ob ihr wusstet, dass Paulus auch Fäkalsprache verwendet hat. Das Wort, das hier mit Dreck übersetzt heißt, genau, heißt eigentlich Kot übersetzt. Albrecht, ich kann hier so ein Wort benutzen. Ja, also es ist aber wirklich so. Paulus sagt, alles das, wo ich vorher so stolz drauf war, ich sag jetzt, das ist alles ein Schrott. Ja, alles Schrott. Im Vergleich dazu, ja, im Vergleich zu was eigentlich? Heißt es, dass Christen auf nichts mehr stolz sein dürfen? Doch, die dürfen auf was stolz sein. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengung, nicht auf unsere Leistung, sondern sind stolz auf das, was Christus, Jesus für uns getan hat. Das heißt, er hat offensichtlich was Neues gefunden, worauf er stolz sein kann, worauf er bauen kann, um mit Würde und mit Selbstwert hocherhobenen Hauptes durchs Leben zu gehen. Er hat sein Getriebe umgestellt. Nicht mehr Leistungsmotor, sondern Gnadenantrieb. Weil was ist das Gegenteil von Leistung? Das Gegenteil von Leistung ist, dass du umsonst beschenkt wirst. Und das ist Gnade. Komme ich nachher noch länger drauf. Und wenn du wieder auf dieses Auto schaust, wenn du mit diesem Gnadenantrieb unterwegs bist, wo du beschenkt wirst, statt auf deine Leistung zu bauen, da tankst du nicht mehr Bewunderung, sondern den betankst du mit Gottes Liebe und mit Gottes Wertschätzung. Und wenn du so unterwegs bist, dann kommt hinten auch nicht mehr Stress und Stolz raus, sondern Freude und Dankbarkeit. Warum? Weil du beschenkt wirst, und zwar umsonst. Hey, und das ist was Schönes, beschenkt zu werden. Habt ihr das schon erlebt? Das ist so schön, beschenkt zu werden. Und da bin ich nicht hochmütig, weil ich habe ja nichts dafür getan. Ich bin einfach beschenkt worden. Der Stolz ist da nicht mehr da. Und wisst ihr, Leute, ich bin mir sicher, wenn wir das begreifen würden, wenn wir das leben würden, was das Kreuz für uns tut, dann könnte die dicke Luft in unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Gemeinden, in unseren Vereinen, in unseren Firmen und Betrieben, könnte sauber werden, wenn wir umstellen könnten vom Leistungsmotor auf den Gnadenbetrieb. Diese mit Stolz und Stress durchseuchte Atmosphäre könnte sich säubern, wenn wir umstellen könnten auf den Gnadenantrieb. Wie wäre das? Wie wäre das, wenn das möglich wäre? Antrieb von Gottes Gnade statt von Leistung und Bewunderung. Das Kreuz befreit von Geltungssucht und Profilierungszwang. Hey, unser Kurs heißt Aufatmen. Wie sehr könnten wir aufatmen, wenn wir nicht mehr getrieben wären davon, immer Bewunderung einheimsen zu müssen. Sondern wenn wir wissen, wir sind geliebt, wertvoll, auch wenn wir schwach sind, auch wenn wir es nicht schaffen, auch wenn wir Fehler machen. Trotzdem geliebt, trotzdem wertvoll, trotzdem kostbar. Was ist das für ein anderes Leben? Okay? Darum geht es beim Kreuz. Das Letzte möchte ich jetzt nur noch ganz kurz, könnt ihr im Buch noch ausführlicher nachlesen. Sie denken an nichts anderes als an das Leben hier auf der Erde. Ja? Normalerweise hat unser Lebensauto dieses Schild hier. Nicht Deutschland, sondern Erde. Das heißt, das Leben auf der Erde ist von Haus aus das Ding, auf das wir fokussiert sind. Und deswegen sind wir darauf fokussiert, hier in diesem Leben musst du alles rausholen. Du brauchst maximal viel Erfolg, Geld, Spaß, alles musst du hier in diesem Leben rausholen. Und Paulus sagt, wenn wir das Kreuz begreifen, ändert sich das. Dann ist der Himmel unser neues Zuhause. Dann können wir Freude und Spaß und Luxus schon genießen, wenn wir es haben. Aber das ist nicht so entscheidend. Weil Jesus hat gesagt, dann fangen wir an, einen Lohn im Himmel zu sammeln, wo ihn der Rost nicht fressen und der Dieb nicht stehlen kann, wo auch die Wirtschaftskrise und Inflation und alles und auch Mario Draghi uns es nicht rauben kann. Das ist das neue Leben, wenn wir das Kreuz verstanden haben. Und das ist gut, wenn das der Fall ist, weil wenn wir im Himmel zu Hause stehen, statt an die Welt gebunden, dann brauchen wir auch nicht mehr habgierig sein, dann brauchen wir auch nicht mehr geizig sein. Weil es gibt einen größeren Schatz, einen wichtigeren Schatz, nämlich den, der im Himmel ewig Bestand hat. Einen größeren Lohn, nämlich den, der im Himmel ewig bei uns ist. Okay. Am Kreuz stirbt unser alter Mensch und damit auch die Diktatur der Forderungen unserer Gefühle, unsere Geltungssucht, Profilierungszwang, Habgier, Geiz. Jetzt habe ich zum Schluss noch eine Frage an euch. Wie geht es jetzt praktisch? Ganz praktisch. Weil das Problem ist, dadurch, dass ihr das jetzt vielleicht verstanden habt, dadurch ändert sich das noch nicht. Wenn du jetzt verstanden hast, du wirst von Gefühlen getrieben, Sachen zu machen, die nicht gut sind. Wenn du verstanden hast, dass dieser Drang mit deinen Anstrengungen zu glänzen, dass das deine Prioritäten prägt, dadurch ändert sich das noch nicht. Es ändert sich noch nicht so einfach. Wie kann sich das wirklich jetzt praktisch ändern? Was kann da das Kreuz jetzt konkret tun, damit sich das verändert in unserem Leben? Und um das zu verstehen, was das Kreuz da machen kann und welchen Durchbruch wir mit dem Kreuz erleben können, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte von Petrus. Petrus war ein spannender Mann in der Bibel. Ich liebe diese Figur. David liebe ich auch. Ich liebe viele Figuren in der Bibel. Aber Petrus finde ich auch super spannend. Petrus war einer der Jünger Jesu und war immer ein besonderer Jünger, weil er war irgendwie ein bisschen vorlaut. Er war sehr ehrgeizig. Er war offensichtlich ein bisschen radikal. Er hat sich gesagt, wenn ich schon diesem Jesus nachfolge, dann richtig. Dann mache ich das total richtig. Und dann will ich auch der Größte sein unter den Jüngern. Ja, er hat sich öfters mal mit den anderen gestritten, wer ist jetzt der Größte von uns? Er wollte vorne dran sein. Deswegen hat er auch zu Jesus gesagt, Jesus, dass du es nur weißt, ich bin hier der Radikalste. Ich gehe mit dir und zur Not auch in den Tod. Ist mir ganz wurscht. Bitte sorg dafür, dass ich später im Himmel mal den ersten Platz gleich neben dir kriege. Ja? Und er war so in Fahrt, dass er sogar, als er Jesus hat mal gesagt, so, ich werde dann sterben. Und hat Petrus gesagt, nee, Jesus, das mach ich nicht. Ich weiß es besser, wie das geht. Ja? Und Jesus konnte dann ziemlich sauer werden, weil, anderes Thema. Auf jeden Fall, das war Petrus, ein ehrgeiziger Überflieger, der gern immer der Größte sein wollte. Das war Petrus. Und ich möchte euch heute erzählen von dem Tag, den Petrus radikal verändert hat. Weil Petrus war später ein anderer. Petrus wurde ja später der erste Leiter der christlichen Kirche. Und wir lesen später, wie er wirklich mit ganz viel Weisheit, einfühlsam diese Kirche erfolgreich geleitet hat. Und das ist die Frage, was hat diesen Petrus so rumgedreht? Ich möchte es euch erzählen. Was hat ihn tatsächlich real und radikal verändert? Und es war dieser Tag, der schon ganz schlecht losging. Jesus ging abends in den Garten Gethsemane. Und er hat gesagt, Leute, wir müssen beten. Ich bete da drüben, bitte betet auch, bitte betet, okay? Und Petrus war ja immer ehrgeizig, ja, ich bete, aber ja, müde und nach kurzem ist er eingeschlafen. Und Jesus kommt nach kurzem zurück und sagt, Leute, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und er sagt, oh, ich wollte alles richtig machen, ich habe es verbockt. Ah, Jesus, sorry, ich nächstes Mal mache ich es richtig, ja. Also der Tag ging schon schlecht los, aber dann kam es ganz dick. Ja, ihr kennt die Geschichte. Jesus kündigt ihm noch vorher an und sagt, Petrus, bevor der Tag rumgeht, du wirst mich dreimal verleugnen. Petrus hatte ja angekündigt, nee, ich gehe mit dir bis in den Tod. Und dann kündigt er es ihm noch vorher an und tatsächlich, er kriegt es nicht hin. Ja, da kommt dieser Mensch und sagt ihm, hey, du gehörst doch auch zu Jesus. Und Petrus sagt, nee, ich nicht. Ich habe mit dem nichts zu tun. Das dreimal hintereinander. Und plötzlich kräht der Hahn und Petrus wird es bewusst und er denkt, oh Mann, ich hab's total verbockt. Meine Güte. Ja, und dann die ultimative Katastrophe. Jesus stirbt tatsächlich am Kreuz. Der Mann, dem er nachgefolgt ist, 3 Jahre lang, auf den er seine ganze Hoffnung gesetzt hatte, von dem er dachte, das ist der Messias, der wird jetzt Israel erlösen und erretten, wird uns von den Römern befreien. Jetzt stirbt er am Kreuz, diesen verfluchten Tod am Kreuz. Das war die ultimative Katastrophe für Petrus. Ultimative Katastrophe. Dieser Tag hat Petrus zerbrochen. Da ist sein ganzer Ehrgeiz zerbrochen an diesem Tag. Er hat alles verbockt und alles, worauf er seine Hoffnung gesetzt hat, ist zerbrochen an diesem Tag. Ich weiß nicht, ich frage mich, wie es Petrus gegangen ist, als er dann dem auferstandenen Jesus begegnet ist. Also einerseits hat er sich garantiert riesig gefreut. Er hat sich mit Sicherheit riesig gefreut, aber ich glaube, es war so ein bisschen ein bittersüßes Gefühl für ihn, weil er genau wusste, einerseits super, Jesus ist auferstanden, aber andererseits, ich bin jetzt nicht, meine Karriere in dem Königreich von diesem Jesus, die ist jetzt durch. Weil ich habe ja versagt. Jesus hat ja vorher noch gesagt, wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich vor dem Vater verleugnen. Also mit mir kann er offensichtlich nichts mehr anfangen. Schön, dass er auferstanden ist, aber meine Karriere in diesem Königreich, die ist durch. Und nur so kann ich es mir erklären, dass er dann von Jerusalem weggegangen ist, Petrus, und dass er sich auf den Weg nach Galiläa gemacht hat. Nach Galiläa zum See Genezareth, da ist er ja aufgewachsen, da hat er das Fischen gelernt und er hat sich offensichtlich gedacht, gut, das mit dem Jüngersein, das hat nicht geklappt, habe ich nicht hingekriegt, habe ich verbockt, dann mache ich eben wieder das, was ich halt offensichtlich doch am besten kann, Fischen. Mache ich das wieder. Und er setzt sich wie früher abends in sein Boot und wirft das Netz aus, es wird Nacht. Die haben ja immer die Nacht durchgefischt, haben so eine Leuchte, die die Fische anlocken soll. Und er fischt und er wartet. Und hey, wenn du die Seuche hast, dann klappt einfach nichts mehr. Ja? Karriere als Jünger verbockt und jetzt hier, nicht mal mehr fischen kann ich. Ich krieg's nicht mal mehr gebacken. Wenigstens ein paar Fische zu fangen. Was ist nur los in meinem Leben? Und der Morgen dämmert langsam. Er ist tief frustriert. Und dann noch das Allerschlimmste. Steht da einer am Strand und ruft ihm, hey, du musst das Netz auf der anderen Seite rausschmeißen. Jetzt muss ich mir schon von irgendwelchen dahergelaufenen Leuten sagen lassen, wie das hier geht. Na gut, mach ich's halt. Und da passiert das Wunder. Plötzlich ist dieses Netz voll. Und er denkt sich, Moment, das habe ich schon mal erlebt. Wer ist das da drüben? Wer ist das? Es muss Jesus sein. Es ist mein Herr. Und er reißt sich das Obergewand runter und er springt ins Wasser, lässt die Fische Fische sein, schwimmt zum Strand und tatsächlich, er ist es. Er ist es. Mein Herr ist da. Und alle Scham, die ihn überwältigt hat, konnte ihn nicht davon abhalten, zu seinem Herrn, zu Jesus zu gehen. Und Leute, was dann passiert ist, das muss diesen Petrus tief, tief, tief berührt haben. Weil was ist passiert? Jesus nimmt sich Zeit für ihn. Jesus setzt sich mit ihm hin und isst mit ihm. Und da kommt keine Verurteilung. Da kommt keine Anklage. Ich habe es dir doch gleich gesagt, Petrus, dass das nichts wird und dass du mich verleugnest. Nichts. Das sagt er nicht zu ihm. Jesus hat nur eine Frage. Er hat nur eine Frage und die heißt, hast du mich lieb? Hast du mich lieb, Petrus? Und in dem Moment begreift Petrus was. Diesem Jesus kommt es nicht auf meine Leistung an. Es ist diesem Jesus nicht entscheidend, was ich leiste. Alles, was er von mir will, ist mein Herz und meine Liebe. Nur daran ist er interessiert. Und ansonsten beschenkt er mich mit Vergebung und mit Annahme, mit Wertschätzung und mit Liebe. Er nimmt sich Zeit für mich. Und er sagt, das ist wo alles, woran ich interessiert bin, ist dein Herz, diese Liebesbeziehung zu mir. Das reicht mir, auch wenn du ansonsten Fehler machst und versagst. Und wisst ihr, ich glaube, dieses Erlebnis hat den Petrus verwandelt. Dieses Erlebnis hat aus dem ehrgeizigen Überflieger einen sanftmütigen Liebhaber gemacht, der wirklich in der Lage war, diese junge Kirche zu leiten. Und jetzt ist die Frage an dich, hättest du Lust, so wie Petrus, auch dem Kreuz zu begegnen? Hättest du Lust, auch das zu erleben wie Petrus, dass dein Gott so gnädig ist, dass er so viel Liebe für dich hat, trotz deiner Fehler, trotz meiner Fehler? Hättest du Lust, auch deinen Motor umzuschalten, weg vom Leistungsdenken hin zu diesem Gnadenantrieb? Weil das Kreuz ist die Tür zu Gottes verwandelnder Gnade. Wie macht es das Kreuz? Das Kreuz hat eine Botschaft für uns. Es konfrontiert uns damit, dass wir in Wahrheit Schwächlinge, hoffnungslose Versager und heillose Sünder sind. Darf ich es euch so hart sagen? Es konfrontiert uns damit, dass wir es nicht packen. Wir schaffen es nicht, von uns raus, aus unserer Kraft raus, ein Leben zu leben, wo Gott sagen kann, jo, das ist in Ordnung so. Wir packen es nicht. Du packst es nicht, ich pack's auch nicht. Niemand von uns packt es. Das Kreuz sagt uns, da muss ein anderer für uns unsere Suppe auslöffeln. Das ist demütigend. Das ist demütigend. Weil wir wollen es doch so gern selber schaffen. Wir wollen doch so gern sagen, I did it my way oder irgendwie so. Und das Kreuz sagt, nee, dein way, das passt nicht, klappt nicht. Kannst du das an dich ranlassen, so wie der Petrus das an sich ranlassen musste, dass er es nicht packt aus seiner Kraft raus? Kannst du das zulassen, diese Demütigung, die da drin steckt? Das ist die entscheidende Frage. Sind wir bereit, unseren Stolz an dieser Demütigung zerbrechen und sterben zu lassen? Wärst du bereit dazu? Das ist die Frage, die das Kreuz an dich stellt. Weil das Problem ist, Gottes Liebe kriegen wir zwar umsonst, aber diese Gnade, die unser Leben verwandelt, die hat einen Preis. Die kostet unseren Stolz. Petrus hat dieses Erlebnis in einem Satz zusammengefasst. Er hat gesagt, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. So bist du bereit. Wäre das für dich eine Option, dass du Gott das einräumst und sagst, jawohl Gott, ich pack das nicht, ich schaffe es nicht. Ich krieg mein Leben nicht gebacken. Ich brauche Gnade, unverdientes Geschenk, unverdiente Liebe, unverdiente Gnade. Danke, dass ich das am Kreuz kriegen kann, weil du meine Schuld getragen hast. Die Gnade, die wir am Kreuz geschenkt bekommen, die macht was mit uns. Die macht unser hartes Herz weich. Weil, wenn du spürst, dass dir vergeben wird, obwohl du es nicht verdient hättest, dann macht es dein Herz weich. Ja, solange du auf Leistung getrimmt bist, ist dein Herz hart. Dann forderst du von dir viel und du forderst von deinen Mitmenschen viel. Aber wenn du erlebst, dass dir vergeben wird, dass du angenommen wirst, obwohl du es nicht verdient hättest, dann wird dein Herz weich, auch für andere, die es auch nicht packen, so wie du, die auch versagen, so wie du. Das Kreuz macht uns zu gnädigen Menschen, die einander tragen, ertragen, lieben und beschenken können. Weil du, wenn du beschenkt wirst, dann kannst du auch andere beschenken. Wenn du erlebst, dass du angenommen wirst, obwohl du es nicht verdient hättest, kannst du auch andere annehmen obwohl sie es nicht verdient hätten. Deswegen, Kirche wächst unter dem Kreuz. Da entsteht diese ganz besondere Gemeinschaft, die du nie erleben wirst unter Menschen, die auf dem Leistungsmotor unterwegs sind. Wo es nur darum geht, sich selber und den anderen was zu beweisen. Da, wo Menschen Gnade erleben, haben sie auch Gnade füreinander. Wo Menschen diese unverdiente Liebe erleben, haben sie auch Liebe für den anderen, obwohl das auch nicht verdient hätte. Und da entsteht diese Kirche, die so einen Unterschied macht zu dieser kalten Welt da draußen. Und ich sehne mich danach, dass diese Kirche wächst und entsteht. Dort unter dem Kreuz lässt Gott in uns eine Gottesbeziehung wachsen, in der uns Gott nicht gibt, was wir verdient haben, sondern in der er uns überreich und großzügig beschenken kann. Ich liebe dieses Gebet. Gott, gib mir nicht, was ich verdient habe, sondern beschenk mich einfach unverdient. Gib mir nicht, was ich verdient habe, sondern beschenk mich in deiner Großzügigkeit und Gnade. Und das will Gott für dich machen. Und es ist so wichtig, dass er das tut, weil als Beschenkter, und jetzt kommt der Clou, als Beschenkter kannst du loslassen. Als Beschenkter kannst du deine falschen Sehnsüchte und falschen Wünsche, die dich treiben dazu, Dinge zu tun, die nicht gut sind. Wenn du ein Beschenkter bist, dann brauchst du denen nicht nachgehen. Dann kannst du loslassen. Als Beschenkter bist du nicht mehr abhängig von der Bewunderung der Menschen. Dann kannst du auch deinen Ehrgeiz loslassen. Als Beschenkter brauchst du nicht mehr geizig sein. Weil du bist so reich in Christus und in dem, was du von ihm bekommen hast. Und deswegen ist das Kreuz und die Gnade, die wir da erleben, der Schlüssel dafür, dass sich diese Dynamik in unserem Leben, die uns dazu treibt, immer nach Bewunderung zu gehen, immer Dingen nachzugehen, die gar nicht gut für uns sind, die uns treibt, geizig und habgierig zu sein. Diese Dynamik kann tatsächlich am Kreuz durchbrochen werden. Und deswegen möchte ich euch jetzt einladen, komm zum Kreuz, zerbrich am Kreuz. Klingt unschön, klingt schmerzhaft, aber ich möchte dich einladen, gib deinen Stolz, deinen Geltungsdrang, deine Forderungen und Bindungen auf, und empfang dafür ein neues, erfülltes, freies, sinnvolles Leben umsonst aus Gottes Gnade. Das hört sich schmerzhaft an, am Kreuz zu zerbrechen, aber in Wirklichkeit ist es kein Opfer. Es ist ein fantastischer Tausch, bei dem wir unendlich viel gewinnen. Ich möchte jetzt gleich ein Lied singen mit euch. Ihr habt es vielleicht gehört auf der CD. Und dann möchte ich euch einladen, was zu tun. Niemand muss nichts tun, möchte ich gleich klarstellen. Ihr dürft auch einfach auf euren Plätzen sitzen bleiben. Aber wenn ihr das möchtet, wenn ihr Lust habt, möchte ich euch einladen, was zu tun. Ihr habt auf euren kleinen Tischchen Steine liegen. Und die Bibel kennt dieses Symbol des Steins. Steht in Hesekiel schon. Verspricht Gott, dass er was tut. Ich werde euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Dieser Vers kündigt Gott auch schon diese Erneuerung an, die möglich ist am Kreuz. Das heißt, ich möchte euch einladen, wenn ihr das möchtet, euch so einen Stein zu nehmen. Und vielleicht denkt ihr mal kurz drüber nach. Vielleicht zeigt euch Gott euch was von unguten Dynamiken, die in eurem Leben laufen. Und wenn ihr möchtet, dann geht doch da damit zum Kreuz und legt es da ab und sagt es zu Gott: Herr, ich krieg's nicht hin. Kannst du mich erneuern? Kannst du mich beschenken, damit ich frei werde von dieser Dynamik? Wir haben da hinten ein Kreuz aufgebaut, wir haben hier ein Kreuz aufgebaut. Und wenn du das möchtest, lade ich dich ein, einfach zum Kreuz zu kommen und das, wo du spürst, da ist eine ungute Dynamik in meinem Leben, das da abzulegen und zu sagen: Jesus, und jetzt lasse ich mich von dir beschenken und ich wünsche mir, dass du mich befreist da davon. Und ich glaube daran, dass das Kreuz kraftvoll ist. Dass es konnte den Petrus total verändern. Es kann auch dich verändern, bin ich mir ganz sicher.